The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Denn heute ist Montag, der 25. August.
Lieber Thomas, so frage ich dich. Willst du Nadja mit ganzem Herzen lieben? Willst du für sie da sein, wenn sie dich am nötigsten braucht? So antworte mit, ja, ich will.
Ja, ich will.
Wäre die schwarz-rote Koalition ein Ehepaar, dann hätte man die Phase der Flitterwochen für alle wahrnehmbar übersprungen und steht nach einigen Monaten des Regierens bereits vor der Paartherapie. CDU, CSU, SPD reden weniger mit, sondern vielmehr übereinander. Beim Thema Steuererhöhungen zum Beispiel. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil dachte vergangene Woche laut im Fernsehen darüber nach.
Und nochmal, ich sage auch in der Verantwortung, die ich als Finanzminister habe, da wird keine Option vom Tisch genommen.
Die Reaktion darauf folgte prompt von Bundeskanzler Friedrich Merz, jetzt am Samstag, nicht unter vier Augen, sondern ebenfalls öffentlich beim Parteitag der CDU in Niedersachsen.
Und deswegen will ich von dieser Stelle aus nochmal sagen, es mag den einen oder anderen in der SPD geben, der Freude daran hat, über Steuererhöhungen zu diskutieren. Mit dieser Bundesregierung unter meiner Führung wird es eine Erhöhung der Einkommensteuer für die mittelständischen Unternehmen in Deutschland nicht geben.
Diese Partnerwahl zwischen Merz und Klingbeil ist eben, wir erinnern uns alle, keine Liebesheirat gewesen, sondern von Anfang an eher eine Zwangsehe. Man hatte und hat sich eigentlich nichts zu sagen. Zwei sehr unterschiedliche Generationen, zwei sehr verschiedene Denkströmungen. Vergleicht man mal die Protagonisten von Koalitionen in der Vergangenheit, dann sieht man den Unterschied. Zwischen Gerhard Schröder und Joschka Fischer gab es eine kulturelle Nähe. Zwei Alt-68er hatten sich gefunden. Und zwischen Walter Scheel und Willy Brandt gab es eine politische Vorgeschichte. Beide waren Entspannungspolitiker aus Leidenschaft, die die Ostaussöhnung wollten. All das fehlt zwischen Klingbeil und Merz. Stattdessen kennt man die Triggerpoints des anderen und steuert sie zielsicher an. Zum Beispiel eben das Thema Sozialausgaben. Das piekst bei Klingbeil.
Ich werde mich durch Worte wie Sozialabbau und Kahlschlag und was da alles kommt, nicht irritieren lassen. Der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, ist mit dem, was wir volkswirtschaftlich leisten, nicht mehr finanzierbar.
Und eigentlich ist es ja, wenn man es genau nimmt, eine Dreiecksbeziehung. Es gibt ja noch die CSU und den Markus Söder. Der stieß gestern im ARD-Sommerinterview ins gleiche Horn wie Friedrich Merz, um den Klingbeil zu ärgern oder einfach mal um ihm Bescheid zu stoßen, dass diese Idee mit den Steuererhöhungen mit der CSU auf gar keinen Fall läuft. Markus Söder:
No way, no chance.
Und wer ganz feine Ohren besitzt, der vermag hier vielleicht schon so eine Art Drohung rauszuhören. Die Beziehung, sprich die Regierung, notfalls vor die Wand fahren zu lassen. Nochmal Friedrich Merz vom Wochenende.
Und jetzt noch einmal ein Wort an die Sozialdemokraten. Wenn diese Partei die Kraft besitzt, migrationskritisch zu werden und industriefreundlich zu werden, dann hat diese Partei auch eine Chance, in der Regierung Tritt zu fassen, mitzumachen und die Reformen dieses Landes in die richtige Richtung, auf den richtigen Weg zu bringen.
Wenn die SPD also die Kraft besitzt, sagt Friedrich Merz, die Kraft, einen anderen Weg, nämlich seinen, zu beschreiten, was sie bislang ja nicht tut. Aber was, bitteschön, wenn sie diese Kraft nicht besitzt? Tja, dann gibt's erstmals in der Unionsführung auch die Überlegung, diese Koalition zügig wieder zu beenden. Dieses Beenden, das kann auf dreierlei Art und Weise geschehen. Variante 1 wären Neuwahlen in der Hoffnung auf eine schwarz-grüne Mehrheit. Definitiv keine Option für Friedrich Merz und sein Team. Wird nicht passieren, nicht freiwillig. Variante 2, die Beseitigung der Brandmauer und der Versuch, mal mit der AfD zu regieren. Ebenfalls ausgeschlossen. Die Unversöhnlichkeit der AfD macht schon die Kontaktaufnahme für das Spitzenpersonal der CDU unmöglich. Und dann, naja, die Merkel-CDU, das kommt verschärfend hinzu, steht in Hab-8-Stellung, also die Brandmauer hält. Bleibt als Variante 3 die Entlassung der SPD-Minister und die Berufung eines CDU-CSU-Kabinetts, vielleicht mit ein paar unabhängigen Köpfen mittendrin, um dann unter dem Banner der Überparteilichkeit eine Minderheitsregierung zu bilden, wie wir sie in Deutschland noch nie hatten. Diese Minderheitsregierung müsste und würde im Parlament dann jeweils nach Thema ihre Mehrheiten suchen. Bei allen Risiken einer solchen Konstellation werden in der Führung der CDU mittlerweile aber eben auch die Vorteile gesehen. Es sind genau genommen 3. Vorteil 1, der propagandistische Politikstil der AfD würde durch den Zwang zum Konstruktiven herausgefordert oder eben auf offener Bühne als destruktiv entlarvt. Die Zeit jedenfalls dieser sehr bequemen Fundamentalopposition wäre für die AfD vorbei. Zweiter Vorteil, Friedrich Merz hätte die Chance, zumindest mal einige seiner Reformversprechen, die ja in Wahrheit keine Versprechen, sondern Reformnotwendigkeiten für Deutschland sind, durchzusetzen. In der Gefangenschaft der Neinsager Klingbeil, Baas und vieler anderer entwertet er seine Kanzlerschaft. Vorteil 3, die SPD, die dem Kanzler derzeit auf der Nase herumtanzt, würde schon durch das gedankliche Spiel mit einer Minderheitsregierung diszipliniert. Denn die Botschaft lautet ja, es geht auch ohne euch. Käme es zur Umsetzung, verlöre die SPD ihre Vetomacht. Merz wäre der Treiber und nicht mehr wie heute der Getriebene der SPD. Fazit, das ist das gedankliche Hinterland der Merzschen Parteitagsrede vom Wochenende. Das Team Merz sucht den Befreiungsschlag. Noch nicht praktisch politisch, würde ich sagen, aber gedanklich. Es gilt das Motto der Bremer Stadtmusikanten. Etwas Besseres als den Tod werden wir überall finden. Unsere weiteren Themen. Heute Morgen im Interview gleich spreche ich mit der Russland-Kennerin Katja Gloger, ehemals Moskau-Korrespondentin für den Stern. Wir sprechen über Putin.
Wladimir Putin denkt zumindest, glaube ich, was die Ukraine betrifft, nicht in Deals.
Unsere Wall Street-Reporterin Anne Schwedt weiß, was diese Woche auf die Anleger wartet. Und außerdem schauen wir uns den Schweizer Sportler an, der nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch in Finanzdingen absolute Höchstleistungen vollbringt. Nach dem hochkarätigen White House-Gipfel ist die Diskussion um Sicherheitsgarantien für die Ukraine ins Zentrum gerückt. Russland signalisiere zwar Zugeständnisse, das betonte US-Vizepräsident J.D. Vance in einem Interview mit NBC News.
I think the Russians have made significant concessions to President Trump for the first time in 3.5 years of this conflict.
Doch die Kernforderungen aus Moskau bleiben bestehen. Putin verlangt weiterhin die territoriale Anerkennung der Krim und die Abtretung des Donbass sowie eine dauerhafte Neutralität der Ukraine, ein No-Go für den ukrainischen Präsidenten Zelensky. Trump wird langsam ungeduldig, weil auch das Spitzentreffen Zelensky-Putin, jedenfalls noch nicht terminiert ist und Moskau immer neue Bedenken vorträgt. Auf Truth Social schrieb der Präsident der USA am Wochenende:
Es ist sehr schwer, wenn nicht sogar unmöglich, einen Krieg zu gewinnen, ohne das Land des Angreifers anzugreifen. Das ist wie bei einer großartigen Sportmannschaft, die eine fantastische Verteidigung hat, aber nicht offensiv spielen darf. Da gibt es keine Chance zu gewinnen. So ist es auch mit der Ukraine und Russland.
Also, was kommt als nächstes und was bitteschön will eigentlich Wladimir Putin? Darüber spreche ich jetzt mit der Journalistin und Russland-Expertin Katja Gloger. Als Korrespondentin des Stern berichtete sie aus Moskau und aus Washington. Sie hat die großen Namen interviewt, unter anderem Michail Gorbatschow, Boris Jelzin und Präsident Putin. Und in ihrem Buch Putins Welt beschreibt sie ihn aus sehr vielen Begegnungen. Also wollen wir doch mal hören, was Katja Gloger uns heute Morgen zu berichten weiß. Einen schönen guten Morgen, Katja.
Guten Morgen, Gabo.
Bitte erklär uns diesen Wladimir Putin, der die Welt ja in Atem hält und Unklarheit nach wie vor darüber besteht. Wer ist dieser Kerl eigentlich? Was will er?
Ein Mann seit 25 Jahren an der Macht, mit einer Machtfülle ausgestattet, die wir, glaube ich, nur erahnen können. ein autoritärer Herrscher, ein zunehmend autokratischer Herrscher, ein Mann mindestens auf dem Weg in die Diktatur, ein Mann, der sich mit seinesgleichen umgibt, Träger seiner Macht, ein Mann, der davon überzeugt ist, dass sein Land, Russland, eine ganz besondere Zivilisation ist mit einer ganz besonderen historischen Mission und Aufgabe, die er, Wladimir Putin, zu erfüllen hat. Und diese historische Mission ist die Wiederherstellung der sogenannten dreieinigen slawischen Union aus drei slawischen Ländern, Russland, Belarus und Kronjuwel dabei, die Ukraine.
Aber war das denn immer schon so? Du hast ihn ja als Präsident interviewt, sehr früh in seiner Herrschaftszeit. Du hast ihn auch besucht für eine Reportage, habe ich in deinem Buch Putins Welt nochmal nachgelesen. Du warst mit ihm zum Angeln unterwegs. Also das klang für mich noch nach mehr Nahbarkeit und weniger Diktator, oder?
Ja, ist ja nun schon noch eine kleine Weile her. Diese Offenheit, die er damals zeigte, Offenheit ja auch vielen westlichen Ländern gegenüber, allen voran die Bundesrepublik damals unter Kanzler Schröder, ein Land, ein Kontinent Europa, mit dem er ins Geschäft kommen wollte und den starken Staat wiederherstellen wollte. Ich glaube, eines der Missverständnisse, dem wir erlegen sind, wir, damit meine ich jetzt den Westen, war, dass wir glaubten, die Wiederherstellung des starken Staates in Russland nach dem Chaos der 90er Jahre, an das sich der ein oder andere von uns vielleicht erinnern mag, in dem ja wirklich alles drunter und drüber ging, die Wirtschaft am Boden lag, der Staat, glaube ich, gleich zweimal hintereinander den Bankrott erklären musste. Also diese Stabilität und den wirtschaftlichen Aufschwung wiederherzustellen, das hatte er sich ja zu einer großen und wichtigen Aufgabe gemacht. Wir haben geglaubt, dass die Wiederherstellung des starken Staates, dass es eine Funktion auf dem Weg zu Marktwirtschaft und Demokratie sein könnte oder sollte.
Aber wie ist er dir begegnet? Das würde mich neben dem Politischen nochmal interessieren, sozusagen. Wollte er beeindrucken? Hat er auf Distanz Wert gelegt? Wollte er der große Wladimir Putin sein oder wollte er nahbar sein?
Wladimir Putin beschreibt sich ja selbst als einen Spezialisten im Umgang mit Menschen. Er ist ein sehr charmanter, ein sehr höflicher, formvollendeter Gastgeber sein. Auch ein Präsident mit allen Zutaten, die dazugehören, auch protokollarisch. Vielen Menschen zeigt er sich ja als jemand, der durchaus neugierig ist, der wissensdurstig ist, der erfahren möchte, wie macht ihr das? Wie funktioniert eine Marktwirtschaft? Wie funktioniert Kapitalismus? Das waren doch die Fragen, die wir damals erörtert haben. Und ich glaube, dass er die auch erörtert hat, auch immer wieder erörtert hat mit Gerhard Schröder, auch mit Doris Schröder-Köpf. Solche Fragen, wie funktioniert eine Marktwirtschaft oder wie funktioniert eine Wirtschaft im Westen. Das waren, glaube ich, so die ersten Jahre. Und mit zunehmender Sicherheit, mit zunehmender Überzeugung, dass dieser Westen, dass diese Demokratien im Grunde schwache Gebilde sind, die an ihren inneren Widersprüchen irgendwann scheitern werden. Im Gegensatz zu Russland, den Sammeln der russischen Erde, so wird es ja in Moskau dargestellt, das immer mehr Macht gewinnt und damit weltpolitisch eine immer größere Rolle spielen wird.
Also würdest du sagen, er fühlt in sich eine Überlegenheit oder ist es eine Verbitterung darüber, dass sein Russland ökonomisch nicht performt, dass der Westen ihm nicht wirklich geholfen hat und dass die NATO ihm dann doch ein Stück weit auf den Pelz gerückt ist? Also wie würdest du das im Verhältnis, diese Verbitterung vielleicht und das Gefühl von Überlegenheit?
Ich glaube, das fasst du gut zusammen. Es ist, glaube ich, beides. Auf der einen Seite die Verbitterung, die ja mehr und mehr auch eine inszenierte Verbitterung geworden ist. Menschen, die ihn kennen, sprechen von seinem dicken Stapel, seiner langen Liste, seinem dicken Stapel der sogenannten Beschwerdekarten, die er bei jedem Gespräch hinauszieht und darüber auch wirklich eine Dreiviertelstunde, eine Stunde in den Monolog gehen kann. Menschen, die mit ihm immer mal wieder zu tun haben, kennen diese Monologe schon, kennen die Argumente schon, wissen wirklich auch schon, was kommt. Diese lange Beschwerdeliste, die ist bekannt und zeigt seine Sicht dann auf die Politik, auch auf die Politiker des Westens einerseits. Andererseits hat sich im Laufe der Jahre, soweit wir das nachvollziehen können, die Überzeugung herausgebildet, dass der Westen, in Russland spricht man ja vom kollektiven Westen, dass dieser Westen am Ende dann doch schwach ist. Er ist dekadent. Er hat keine wirklichen Werte mehr. All das, was man bei Putin ja auch immer wieder hört, ihr mit euren Rechten für homosexuelle Menschen, was soll das eigentlich? Das ist ja fürchterlich. Das ist ja das Ende, sagen wir, der Zivilisation. Und die russische Zivilisation ist in seiner Sicht auch basierend auf den Moralvorstellungen, den mehr als konservativen Moralvorstellungen der orthodoxen Kirche, ist dem Westen irgendwie allemal überlegen.
Aber dann ist er doch mit Donald Trump nicht so weit auseinander in seinem Blick auf die Dekadenz westlicher Gesellschaften. Trump ist ja in gewisser Weise auch ein autokratischer Führer und auch jemand, der eher in der Vergangenheit lebt, was seine Werte angeht, als in der Zukunft. Mit Queer jedenfalls hat er auch nichts am Hut. Also sind die beiden sich, glaubst du, wirklich nahe oder ist das eine gespielte Freundschaft?
Natürlich sitzen wir weder in der Limousine dabei, noch dann am Ende in den Verhandlungsräumen. Ich glaube, Wladimir Putin denkt in langen Linien. Bin nicht sicher, ob Donald Trump in langen Linien denkt. Wladimir Putin denkt zumindest, glaube ich, was die Ukraine betrifft, nicht in Deals, sondern er ist zunehmend davon überzeugt, dass er diesen Krieg gewinnt. Der große Preis, um den es zunächst geht, ist der Donbass und danach die zumindest politische Kontrolle über die gesamte Ukraine wiederzugewinnen. Und je länger es dauert, desto mehr Zeit gewinnt Wladimir Putin, um diesen Krieg zu seinen Bedingungen beenden zu können.
Das heißt, wenig Zuversicht auf einen schnellen Frieden, vielleicht sogar noch in diesem Jahr einen Waffenstillstand und danach eine Friedenskonferenz, Wiederaufbau sind so Stichworte. Du würdest sagen, jetzt ist die Stunde des Realismus, das wird so nicht passieren.
Wer bin ich, das zu sagen? Ich würde vielleicht den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zitieren wollen, der ja auch einige sehr bittere Erfahrungen mit Wladimir Putin sammeln konnte. Der gerade in den vergangenen Tagen vor diesem scheinbaren Optimismus gewarnt hat, indem er sagt, dass er nicht glaube, dass Wladimir Putin ein Interesse daran hat, diesen Krieg jetzt zu beenden.
Tja, Katja, danach kann nichts mehr kommen. Ich bedanke mich für diese sehr präzise, wenn auch etwas düstere Einschätzung der Lage. Wir bleiben in Kontakt. Vielen Dank, Katja, für deine Zeit.
Vielen Dank, Gabo, sehr gerne.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist unsere Börsenreporterin in New York, Anne Schwedt, bestens informiert. Sie weiß, was in dieser Woche wichtig wird für die Anleger. Also, ab in die USA und einen schönen guten Morgen, Anne.
Hallo Gabor, ja, die Woche steht ganz im Zeichen von Nvidia. Die Aktie des weltgrößten Chipherstellers ist nicht nur das wertvollste Unternehmen der Welt, sondern gibt mit seinen Quartalszahlen am Mittwoch auch den Takt an den globalen Märkten, kann man sagen, vor. Anleger warten erneut Rekorde, vor allem im Geschäft mit KI-Chips. Jede Aussage zur Nachfrage zu neuen Produkten oder auch zum China-Geschäft dürfte also hohe Wellen schlagen. Die Nvidia-Zahlen sind inzwischen so marktbewegend, dass die gesamte Wall Street dahinschaut. Außerdem bleiben die Konjunkturdaten spannend. Am Donnerstag steht die erste Revision für das US-Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal an. Hier erwarten Analysten Hinweise, wie robust die Konjunktur wirklich läuft. Besonders wichtig wird es am Freitag mit dem Juli-Wert des sogenannten PCE-Preisindex. Das ist ja von der Notenbank das bevorzugte Inflationsmaß. Der Wert dürfte entscheidend für die weitere Zins- und Geldpolitik der Fed sein. Und entsprechend aufmerksam wird das von den Marktteilnehmern hier verfolgt werden. Also insgesamt kann man sagen, Gabor, es wird wieder eine echt spannende Woche an der Wall Street.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die Tennis-Ikone Roger Federer nicht nur Titel am laufenden Band gewonnen hat, nein, er macht auch wirklich sehr große Gewinne in Cash.
Die Vorhand von Federer auf der Linie! Das war's! Das, meine Damen und Herren, ist der viertelblutte Wahnsinn!
Der zweifache Olympiamedaillengewinner ist nämlich mittlerweile auch Milliardär. Und er feiert seine Erfolge eben nicht nur auf dem Center Court, sondern an der Kasse. Ebenso wie natürlich in den Herzen seiner Fans.
You're not very intimidating. You're like, you're disarming or something. You're very Swiss. I don't know what it is, but it's
very neutral, you know, very relaxed.
Bekannt ist er als glücklicher Familienmensch. Bodenständig, freundlich, fürsorglich und mitunter auch herrlich humorvoll. Neben seinen 20 Grand-Slam-Titeln besitzt er heute ein gewaltiges Vermögen. Laut Forbes beträgt es rund 1 Milliarde US-Dollar. Dabei machen die Preisgelder aus den gewonnenen Turnieren nur gut 10% aus. Immerhin aber dann doch nur 130 Millionen Dollar. Ein großer Anteil seines Einkommens aber sichert er sich durch lukrative Werbeverträge mit Marken wie Nike, Mercedes, Credit Suisse, Lindt und natürlich einer Luxusmarke, die bei einem Schweizer Sportler auf gar keinen Fall fehlen darf, Rolex.
Champions crowned and records broken. It doesn't just tell time. It tells history.
Doch Roger Federer hat auch ein Gespür für Investments. Er beteiligte sich nämlich 2019, und zwar mit nur rund 3% am Schweizer Sportartikelhersteller On, für etwa 50 Millionen US-Dollar damals. Nur 2 Jahre später, beim Börsengang in New York, wurde sein Anteil auf mehrere 100 Millionen US-Dollar geschätzt. Ein Investment, das sich als echtes Ass von Federer erwies. Spiel, Satz, Sieg.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass der berühmteste Christus der Unterwasserwelt regelmäßig mit dem Kercher gereinigt werden muss, tja, weil ihn sonst die Korallen verunstalten. Denn vor der Küstenstadt Portofino an der italienischen Riviera steht diese Christusstatue seit 1954. 18 Meter tief unter Wasser. Die Geschichte dahinter? Im Jahr 1950 verstarb hier bei einem Tauchgang der italienische Taucher Dario Gonzatti. Zusammen mit einem Freund hatte er in diesen Gewässern die ersten Tauchgeräte mit Sauerstoffbehältern getestet. Der Freund kam einige Jahre nach dem Unglück auf die Idee, Gonzatti unter den Wellen im Wasser mit einer Jesus-Statue zu ehren. Aber er musste sich natürlich noch den Segen einholen dafür. Vielleicht ist das ja Gotteslästerung, den Jesus im Meer zu versenken. Die Antwort kam von Papst Pius XII. Und sie fiel eindeutig aus, eindeutig positiv. Die Unterwasserstatue wurde nicht nur erlaubt, sondern sie bekam ein päpstliches Amulett umgehängt. Na Donnerwetter. Und damit die Statue und das Amulett weiterhin beschützt bleiben, findet seit 2004 einmal im Jahr die Reinigung dieses Unterwasser-Jesus statt. Mit sanfter Hochdruckreinigung werden die Korallen, die Algen und die Salzkruste von der Oberfläche der Statue entfernt. Halleluja! Halleluja. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diese neue Woche. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle meine Mitherausgeberin Dagmar Rosenfeld. Bleiben Sie ihr, bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.